Lob und Dank. Gott ist gut. Halleluja. Ja. Wir haben einen wunderbaren König, einen wunderbaren Heiland, einen herrlichen Erlöser. Den wollen wir preisen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten hier im Haus. Mein Thema ist heute, am Segen Gottes ist alles gelegen. Halleluja. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Ich werde über den Segen Gottes sprechen. Wenn wir gesegnet sind, dann geht es uns gut. Wenn wir unter dem Segen Gottes sind, dann läuft es, dann fließt es, dann entwickelt sich das alles positiv, dank der Gnade Gottes. So, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Ich habe schon für morgen ein gutes Thema. Ich bin selbst begeistert. Lebe ein erfülltes Leben. Spare nicht am Leben, sondern genieße dein Leben, genieße jeden Augenblick, genieße das, was dir Gott schenkt. Hier, heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Dann am Sonntag werde ich über das Gebet sprechen. Wie betet man erhörlich? Wir plappern nicht, wir beten konkret, wir haben ganz konkrete Vorstellungen. Nach unserem Glauben wird es geschehen, heißt es einmal. Und wir vertrauen Gott, dass alles richtig wird, dass er uns die richtigen Bitten schenkt, die richtige Vision, die richtige Ansicht, so dass wir vertrauen und sagen, ja, dein Wille geschehe. So, am Segen Gottes ist alles gelegen. Unser Gott ist ein segnender Gott, was es auch immer heißt. Er ist wie ein Vater, der sich seiner Kinder erbarmt. Er kümmert sich um seine Kinder und jedes Kind Gottes ist ihm wichtig. Und du bist Gott auch sehr, 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 sehr wichtig. Gott ist der Segnende und nur er kann uns segnen. Kein Mensch, wir sollen ja segnen, aber kein Mensch kann Menschen segnen. Es sei denn, er ist selber gesegnet, er ist selbst von Gott berührt, er ist selbst von Gott inspiriert. Der Segen kommt immer von der höheren Instanz. Also Kinder können nicht die Eltern segnen, aber die Eltern können die Kinder segnen. Der Mann segnet die Frau die Kinder und so geht es, so wie das Wasser. Das Wasser fließt von oben nach unten. Das ist der Segen, das Geheimnis des Segens. So, wenn wir gesegnet sind, dann ist Jesus in uns, der Gesegnete Gottes und an dem halten wir fest. Deshalb heißt es einmal im Psalm 17, halte dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet sein. Also egal was passiert, halte dich an Jesus. Das ist die Botschaft, ganz schlicht und einfach. Durch ihn, durch Jesus, ist der Segen Gottes in diese Welt gekommen. Nicht durch Abraham, auch wenn die viele Israel-Fans und so weiter sagen, ja, Abraham ist der Gesegnete, alle Juden sind gesegnet. Nein, Jesus ist der Gesegnete Gottes. Und ohne Jesus wären die Juden nichts, wäre Abraham nichts, wäre Isaac nichts, wäre Jakob nichts. Deshalb ist Jesus Nummer eins. Er ist die Quelle des Segens. Er war vor Abraham sogar, heißt es einmal. So, und Abraham kann mich nicht segnen, der ist schon längst tot, aber Jesus lebt. Und er kann mich segnen. Sein Glaube war damals auch sehr schwach von diesem Bruder Abraham. In der Bibel meine ich diesen Abraham. Und so weiter. Also da kann mich nichts segnen. Der ist schon tot, aber der Herr lebt. Und nur ein lebendiger, ein starker, ein mächtiger, ein großer Gott kann uns segnen. Und deshalb, ich lehne mich an Jesus an und halte mich an ihm. Halte dich an dem Gesegneten. Gott hat eigentlich sein Volk erwählt und die Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Wir sollen Menschen dienen, wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Und das ist schon ein Segen. Die Worte, die wir von Gott hören, weiter predigen. Die Gebete, die wir von ihm empfangen haben, weiter sprechen. So, ich möchte den Segen Gottes einfach vergleichen wie Dynamit. Wie Sprengstoff. Der Segen Gottes sprengt jeden Rahmen. Der Segen Gottes zersprengt die Felsen. Der Segen Gottes macht aus nichts viel. Also es geht nicht um die Menge, wie viel, was da ist, sondern der Segen Gottes. Gott macht aus wenig viel. Wenn ich daran denke, er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und da war überhaupt kein Licht da. Was ist der Segen? Ich möchte als Einstieg hier die Worte des Apostel Paulus nehmen von Epheser Kapitel 1, Vers 1 und dann die folgende Verse. Da heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, durch Jesus Christus, den Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen in Ephesus. Also, ich bin ein Apostel Jesu Christi, sagt Paulus. Er ist von Gott angerührt worden, von Gott, ja bitte, überfallen worden sogar, unterwegs. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also wurde gestoppt. Und dann heißt es hier, Gnade euch und Friede von Gott. Das sind die segnenden Worte. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist ein Segen, Gnade und Friede. Wenn du Gnade hast und Frieden hast, dann bist du gesegnet. Das ist egal, wo du bist, mitten im Auge des Orkans. bist du geschützt. Da kann toben, da kann Wirbel und ja, sich drehen und was weiß ich und verdrehen. Du bist da sicher. Gnade und Friede. Das ist, was wir brauchen. Gnade und Friede, egal wo wir sind. Und dann geht Paulus hier weiter, Epheser Kapitel 1. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, halte ich fest, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt bei Christus. Er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Eigentlich, du bist gesegnet. In dem Moment, wo du dich bekehrst, Jesus annimmst, bist du gesegnet. Alles auf der Welt ist gesegnet. Gott schuf die Tiere, die Pflanzen, die Menschen und alle Menschen sind gesegnet. Segne, er segnete den Mann, segnete die Frau, mehret euch, macht euch die Erde untertan. Das ist der Segen Gottes. Und bis heute funktioniert es, wenn die Menschen ehrlich sind. Die Pflanzen sind gesegnet. Da kann man Unkraut streuen oder Unkrautvernichtungsmittel streuen, so viel man will. Das kommt, Unkraut wächst, weil es gesegnet ist. Die wilden Tiere wachsen. Jetzt muss man die Wölfe abschaffen sogar, weil die Wölfe ja zu uns wieder kommen. Ich habe es gerade hier unterwegs gehört. Also die Wölfe, ja, da muss man jetzt einige wieder freigeben zum Abschießen. Weißt du, die Natur vermehrt sich selbst. Als ich bei Tschernobyl in der Nähe war, 20, 30 Kilometer, da wächst alles. Wie im Urwald, wie im Dschungel. Lass die Natur ein bisschen in Ruhe. Wo der Mensch hinkommt, der zerstört mehr und mehr die Natur. Aber in dem, wo die Natur sich frei entfalten kann, Gott hat die Natur gesegnet. Aber hier geht es mir um den geistlichen Segen. Ihr seid gesegnet mit allerlei geistlichen Segnungen in der christlichen und in der himmlischen Welt. Das heißt in der vierten Dimension. So wie er hat uns auserwählt. Und jeder Auserwählte, jeder Begnadigte, Mensch, jedes Kind Gottes, der ist schon gesegnet vor der Grundlegung der Welt. Hier heißt es bei mir. Er hat uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig, tadellos vor ihm in seiner Liebe wandeln. Das ist der Segen. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt, gesegnet vor Grundlegung der Welt, bevor der Teufel uns alles vermasseln und auf den Kopf stellen konnte, hat Gott uns gesegnet. Unsere Erwählung ist schon ein Segen. Dass du gläubig bist, ist ein Segen. Wir sind gesegnet mit allerlei himmlischen Segnungen. Deine Vorherbestimmung als Kind Gottes, es ist ein Segen, dass du nach dem Wohlgefallen Gottes trachtest und lebst, deinen Willen suchst und so weiter, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist ein Segen. Wir denken manchmal, da muss was Außergewöhnliches, was ist Besonderes mit uns passieren. Nein, schon allein die Erwählung, die Berufung, die Bekehrung, die Wiedergeburt, dass du Gott verstanden hast. So, hier lese ich weiter, Epheser Kapitel 1. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Wenn ich nach Hause gehe, nach dem Gottesdienst, ich muss 42 Treppen steigen, die zähle ich, die weiß ich schon, weißt du, und dann sage ich, ich bin gesegnet. Mit jeder Treppe, jeder Stufe, je höher ich komme, ich bin gesegnet. Und weißt du, was dann passiert? Ich muss schon aufpassen, wenn ich die Tür aufmache und Lichtschalter drücke. Weißt du, bin ich schon so geladen, dass die Lampen manchmal durchbrennen. Weißt du, ich bin gesegnet. Und egal, wo du hingehst, du solltest Gott loben und preisen und einfach proklamieren, ich bin gesegnet mit allerlei Segnungen, auch wenn ich vieles nicht habe, auch wenn ich schwere Trassen schleppe, ich bin gesegnet. Auch egal, wie die Situation aussieht. Hier siehst du, was der Segen wirklich ist, was der Segen wirklich ausmacht. Wir sind schon gesegnet auf diese Welt gekommen. Verstehst du? Du bist schon gesegnet als Baby, als du noch gar nicht laufen konntest, sprechen konntest. Du bist schon gesegnet, dass du Vater und Mutter hast. Das ist schon ein Segen Gottes. Dass wir Eltern haben, dass wir nicht in der Wildnis aufwachsen müssen. Wir sind gesegnet und als gesegnet geboren, als Berufene und Erwählte geboren, begnadigt vom Herrn. Wir sind also mit guten Voraussetzungen auf diese Welt gekommen. Nur der Teufel redet uns ein, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Nein, hör nicht auf diesen Lügner. Wir sind schon mit der Vergebung aller unserer Verfehlungen geboren. Die Vergebung war da, du hast für deine Erlösung gar nichts tun können. Bist du spät geboren, 2000 Jahre oder 2100 Jahre zu spät. Er hat alles für uns getan. Wir sind schon also mit Vergebung zur Welt gekommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Wir sind
mit dem Ablass der Sünden, mit der Freisprechung und Sündenerlass und Absolution gezeugt und geboren worden. Das ist schon der Segen. Noch bevor du irgendeine Dummheit machen konntest, hat der Herr schon die Vergebung für dich vollbracht. Du musst jetzt nur noch die Vergebung annehmen. Das ist alles. Und Danke sagen. Ich bin gesegnet mit der Vergebung, mit der Absolution meines Sünden. Ich bin frei. Da kann die Kirche, was die katholische Kirche gemacht hat, einen Ablass handeln, in welcher Form auch immer. Die können sich sparen mit den ganzen Schuldbriefen und Sündenregistern und alles, was den Leuten so eingeredet wird. Durch Jesus habe ich meine Sündenvergebung. Halleluja, ich bin gesegnet. Der Schuldbrief ist zerrissen. Der Teufel kann mich nicht mehr anklagen. Der klagt mich an. Denk mal, was du getan hast. Denk mal, wo du herkommst. Unsere Schulden vor Gott sind alle bezahlt. Halleluja. Es ist vollbracht. Nach dem Reichtum seiner Gnade. So viel kannst du gar nicht sündigen, wie Gott dir vergibt. Verstehen wir mal richtig. Ich möchte, dass du das verstehst, was deine Vergebung ist. So viel Fehler kannst du gar nicht machen. Der liebe Gott hat uns geboten, einander zu vergeben. 500 Mal am Tag. Verstehst du? Und der liebe Gott vergibt uns 5000 Mal am Tag. Blöden Gedanken, irgendwie schlechter Blick oder eine Reaktion, falsches Wort. Wir sündigen so mannigfaltig und wir haben diese Vergebung schon im Voraus. Wir haben schon die Vergebung im Voraus. Versteht es einfach, was das alles bedeutet? Ist alles vollbracht. Wir sind mit Gott für immer und alle Zeit versöhnt. Da kommt der Teufel, da kommt die Religion. Ja, du bist nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt und wir werden auch nicht perfekt sein. Wenn wir perfekt wären, haben wir hier nichts verloren mehr auf dieser Welt. Aber weil wir unvollkommen sind, der Herr hat uns alles gut gemacht und alles wohlgetan. Ich muss keine einzige Hypothek mehr abtragen. Ja, was deine Eltern, deine Vorfahren gemacht haben, vergiss es. Das ist alles vergeben. Der Schuldbrief, das, was gegen mich sprach, was gegen mich stand, was zwischen mir und Gott stand, das ist ausgelöscht durch Jesus Christus vor 2000 Jahren. Ist das alles getan? Ich bin ein Erbe Jesu Christi. Ich bin Erbe und bin schuldenfrei, sündenfrei. Das ist fantastisch. Begreife es. Es gibt für mich keine Belastungen mehr und ich darf mich nicht mehr belasten lassen. Der Teufel möchte mir einreden, du bist noch nicht vollkommen. Unsere Sünden sind abgewaschen durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Sein Blut hat uns gereinigt von aller Sünde. Wer Gnade vor Gott gefunden hat, der ist schon gesegnet. Wer Gnade vor Gott gefunden hat, der ist gesegnet, der hat inneren Frieden, der hat innere Ruhe. Alle Segnungen Gottes, die sind da. Du musst nur dankbar annehmen und sagen, danke, mir sind meine Sünden vergeben. Ob ich was fühle oder nicht fühle, ist vollkommen egal. Ich lebe nicht nach Gefühl. Ich lebe nach dem Glauben. Und nach dem, was vor 2000 Jahren passiert ist, als ich noch gar nicht da war. Ich lebe von der Gnade Gottes. Es ist vergeben. So, und das hat positive Auswirkungen auf meinen Glauben, diese Segnungen Gottes. Der Gesegnete fühlt sich immer gut. Als ich das begriffen habe, du bist gesegnet, du bist von Gott gewollt, du bist von Gott angenommen, er hat dich bei deinem Namen gerufen, du bist bei ihm registriert. Als ich das begriffen habe, fühlte ich mich wohl. Ist egal, was ich alles angestellt habe und noch anstellen werde. Mir sind meine Sünden vergeben. Als Jesus dort auf Golgatha ausruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Da sind alle Verfehlungen ausgelöscht, was die Juden an Jesus getan haben, dass sie ihn gekreuzigt haben. Also der Jude kann gerettet werden und kann die Vergebung der Sünden haben. Der muss nur annehmen und sagen, danke, meine Verfehlung, was meine hohen Priester gemacht haben, die sind vergeben. Was die Römer getan haben, die Schuld ist vergeben. Was die Germanen getan haben, das alles ist vergeben, ausgelöscht. Wir sind gesegnet mit allerlei geistlichen Segnungen vor dem Herrn. Der Gesegnete fühlt sich überall gut. Weißt du, und der Gesegnete hat alles, was er braucht. Du bist nicht Millionär. Weißt du, heute rechnen die schon mit Milliarden, immer die Politiker, wenn ich sie höre, wie sie Milliarden hin und her schieben. Weißt du, und wir haben schon mal vielleicht manchmal Probleme mit 10 Euro oder mit 100 Euro. Aber wie auch immer, der Gesegnete ist auch mit wenig gesegnet. Wir haben mal hier einen Bruder gehabt, Bruder Popov, ein alter Bulgare, der hier gedient hat. Und der war hier Pastor in der Kriegszeit, also Hitlerzeit, hier gedient, hat seine Gemeinde in der Friedrichstraße in der Nähe gehabt, dort, wo wir früher waren. Und hat erzählt, dann schöner Gottesdienst, aber es ist Krieg, Bomben fallen, Schüsse sind zu hören überall, aber die haben trotzdem Gottesdienst gehalten. Das sind einige Geschwister, die Straßenbahn funktionierte nicht, aber sind gekommen, und der wohnte damals in Neukölln, und dann hat seine Gerda, seine Frau, gesagt, du komm zu mir, wir machen heute Mittag bei mir zu Hause, ihr seid herzlich eingeladen. Dann hat er gesagt, Gerda, weißt du nicht, wir haben nur noch ein Kantenbrot, und da sollen jetzt die Leute noch versatt werden, und du ladest da die halbe Gemeinde ein. Und er hat mir erzählt, was da passiert ist. Er sagte, dann haben wir das Brot genommen, diesen Kanten, was wir dort hatten, vor dem Herrn hochgehalten und gesegnet, und du, die sind alle satt geworden, und da ist noch was übrig geblieben. Das ist, wenn Gott segnet, man wird satt und da bleibt noch was übrig. Der Segen Gottes ist, dass die Dinge lange halten, dass du lange leben kannst. Bei den Israeliten, dass sie auszogen aus Ägypten, das, was sie vom Leib hatten, mit diesem Zeug kamen sie auch ins gelobte Land. 40 Jahre, ihre Kleider sind nicht verschlissen, ihre Schuhe nicht durchgelaufen, und in der Wüste, da sind scharfe Steine und dergleichen. Aber ihre Kleider, das Äußere, das hat gehalten. Der Segen Gottes hält, dass du gar nicht so viel Kleider brauchst. Gute Qualität, und das hält. Und Gott schaut darauf, dass es wirklich erhalten wird. Ich denke nur an Isaac, wir haben diese Tage darüber gesprochen. Isaac wurde überaus reich gesegnet, weil er Gott gehorchte, mitten in der Hungersnot. Und er wäre am liebsten auch nach Ägypten gelaufen, weil es dort Brot gab. Aber was hat Isaac gemacht? Er blieb da, weil der Herr sagte, bleibe hier. Ich will dich auch hier im Wüstenland segnen, nicht nur im gelobten Land, im Wüstenland. Und dieser Isaac wurde gesegnet, hat die Brunnen gegraben, und zum Verhängnis noch, da wurde ein Brunnen nach dem anderen verstopft von den Philistern. Die haben es nicht gegönnt, dass dieser Mann hier bleibt und wohnt. Aber der Segen Gottes ist es, was einen reich macht. Er hat weiter gegraben, hat sich nicht aufgegeben. Und das ist das Geheimnis des Segens, dass der Gesegnete, der sich nicht aufgibt, der macht weiter. Der macht weiter. Wenn der eine Brunnen verstopft wird, grabt er den nächsten. Und so geht es weiter. Er zog nicht weg, hat sich nicht gefürchtet. Er hat weiter Brunnen gegraben, hat seine Arbeit weitergemacht wie bisher. Er hat sich nicht aufgegeben. Das ist der Segen, dass man sich nicht aufgibt. Aber dann, weißt du, viele Leute haben Angst, wie geht es mit uns weiter, was passiert? Nein, wenn Gott dich reingeführt hat, wird er dich auch rausführen. Wenn er dir gegeben hat, dann wird er dich auch halten. So, auch in der Hungersnot, und das ist das Schöne beim Isaac, auch in der Hungersnot, er säte. Weißt, das ist das Geheimnis des Segens. Der Gläubige sät in der Hungersnot, in der Dürre, in der Trockenheit, in den Schwierigkeiten. Er macht erst richtig weiter. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das ist Gottes Wort. Die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Und das war Isaac hier. Wir müssen uns nicht von Menschen stören, wie die Umstände sind. Nein, wenn du weißt, ich bin gesegnet, das ist wunderbar. Preise den Herrn, rühme den Herrn, bete den Herrn an. Obed-Edom wurde gesegnet. Das war ein Edomiter. Das war kein Jude, kein Israelit. Als die Bundeslade gebracht wurde, zurückgebracht werden sollte und so weiter, da war kein Israelit, der sich bereit fand, die Bundeslade aufzunehmen. Aber er auf seine Tenne oder ja, auf seinen Dreschplatz, der sagt, die kann hier stehen bleiben. Und Gott segnete den Obed-Edom überaus reich, dass der David eifersüchtig wurde. Jetzt muss die Bundeslade nach Jerusalem. Verstehst du? Er hat gesehen, Gott segnet diesen Edomiter, diesen Nachkommen von Esau. Den segnet er, weil er Gott aufgenommen hat. Weil er Gott Platz gegeben hat auf seiner Tenne. Der Segen ist kein Rausch, keine Berauschung oder keine fromme Stimmung. Auch kein besonderes Gefühl. Weißt du, unsere Seele ist in Gott zufrieden. Friede und Gnade. Friede und Gnade. Wenn der Segen Gottes da ist, dann bist du glücklich. Mit wenig oder mit viel? Mit groß oder klein? Der Segen ist eine Tatsache. Und weißt du, wenn du gesegnet bist, ich kann auch von mir sagen, und Leute machen mir auch manchmal Vorwürfe, oder wenn du gesegnet bist, dann machen die Leute Vorwürfe, bei dem geht es nicht mit rechten Dingen zu. Verstehst du? Und ich muss dir sagen, es ist wahr. Bei uns geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wir sehen wenig und ernten viel, so wie dieser Isaac, hundertfältig. Das sieht aus, als wenn er Zauberei getrieben werden würde. Oder er ist verhext. Nein. Und ich sag dir, wenn du Kind Gottes bist, die Welt wird schielen auf dich und sich entsetzen und sagen, bei denen geht's nicht mit rechten Dingen zu. Guck mal, die machen nicht viel und doch passiert viel. Und doch gibt es Resultate. Woran erkennt man den Segen Gottes? Weißt du, die Sache läuft. Irgendwie läuft sie. Wie? Kann ich dich nicht erklären. Ich denke jedes Mal, jetzt, wenn ich diese Bauruine sehe, wo wir früher waren, in dem Gemeindezentrum, hier in der Nazareth-Kirchstraße, dort im Leopoldplatz. Weißt du, 12 Jahre, jeden Monat konnten wir anständig unsere Miete bezahlen und unsere Kosten decken, was dann noch dran war. Weißt du, und da haben die Leute auch gesagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Gott weiß es. Gott kann Quellen erschließen, die heute noch verstopft sind. Verstehst du, Gott weiß. Gott kann Menschenherzen lenken wie Wasserbächen. Und das ist für mich erstaunlich, wie Gott uns geholfen hat, auch als wir in der großen Kirche waren. Diese ganze Renovierung, mittendrin in der Renovierung, wir haben unser Gottesdienst weitergemacht. Die, wo dabei waren, die wissen es, wie es gewesen ist. Dann haben wir die Hebebühnen alles auf die Seite gefahren, Stühle schnell hingestellt und abgestaubt und der Gottesdienst Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter. Und Gott hat uns gesegnet. Mit Ideen, verstehst du? Der Segen Gottes ist, dass wir Ideen von Gott haben. Ich werde nie vergessen, dann stehe ich da. Und als wir die Hebebühne reingefahren haben in dem Kirchenschiff, als meine Brüder da hochgefahren sind, da kam runter, blass und bleich zum Kotzen. Also die haben Gleichgewichtsstörung gehabt. Dann lagen sie da wie, ja, einer nach dem anderen. Als wir dann keiner wollte hochfahren von den ganzen Mitarbeitern. Dann habe ich gebetet, lieber Gott, aber wir müssen jetzt die Kirche renovieren. Wir können kein Gerüst mieten. Das kostet 270.000 Euro, nur das Gerüst aufzustellen. Und da hat man noch gar nichts gemacht. Und wir sind ja keine Millionäre und Milliardäre. Und da bete ich und da fiel mir ein, wie ist es, wenn man so Seefahrt macht? Verstehst du, die Wellen rauf und runter gehen. Und dann bin ich in der Apotheke gegangen, habe gefragt, ob die so Mittel haben, was so wegen so, ja, wenn man Schwindel hat, wenn man sieht, untüchtig ist, seekrank ist und so weiter, ob sowas gibt. Ja, dann habe ich den Geschwistern, den Brüdern immer so ganze Stapel dieser Tabletten gegeben. Da sind sie hochgefahren und die waren oben. Und nachher haben sie, wir haben 2 Hebebühnen am Schluss gehabt, damit wir schneller arbeiten können. Und die haben hin und her geschwenkt und es hat nichts mehr ausgemacht. Wir müssen klug sein. Aber Gott muss einem die Idee geben, wie macht man das? Und das ist schon der Segen Gottes, dass Gott uns Ideen gibt. Dass wir eine Marktlücke finden. Dass wir eine Hintertür finden. Das ist der Segen Gottes. Die Sache läuft, es funktioniert, es entwickelt sich gut. Oder dass es gedeiht und wächst. Als wir Christen geworden sind, wir haben eine Landwirtschaft im Bayerischen Wald gehabt. Wenn ihr dann von Passau, vom Gottesdienst nach Hause kam, mein Vater, bevor die Mutter das Essen gekocht hat, denn wir waren alle im Gottesdienst und man braucht Zeit zum Herrichten, das Mittagessen, ist mein Vater auf sein Ackerfeld gegangen, hat die Hände hochgehoben und hat seine Kartoffeln, seinen Weizen, seine, was weiß ich, was er alles da gepflanzt hat, gesegnet und dergleichen. Und weißt du, der Bauer da oben, Berg auf dem Berg, der hat nicht so große Kartoffeln gehabt, nicht so gute Kartoffeln gehabt und nicht, sein Getreide stand nicht so gut. Der hat auf uns geschimpft, Herr, tut es, was machen Sie? Bei Ihnen geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und Sie haben so Ihre Wiese, so saftig, so grün. Wir haben es nicht verstanden, bis mal irgendjemand mal draufgebracht hat. Weißt du, der oben hat mit Jauche gedüngt, der hat fester gedüngt und das Wasser, der ganze Dünger kam runter zu uns. Wie heißt es in der Bibel? Die Mühe und die Arbeit der Gottlosen, davon werden dann die Gotteskinder profitieren. Wir haben es ihm nicht gesagt. Der hat weiter gedüngt und hat sich gewundert. Bei Maltutis wächst alles. Da wächst alles. Der Segen Gottes ist es. Nicht nur die Gebete, sondern schon allein der Glaube allein an die Allmacht Gottes. Das ist es. Und wir müssen anfangen zu segnen. Wir haben in Heilbronn einen Bruder gehabt, der hat, was weiß ich, der ist reingelegt worden. Der hat gedacht, er macht das große Bombengeschäft mit den Saudis und hat Bauunternehmer, hat aus Spanien Fenster und Türen bestellt, weil er mit den Saudis großes Geschäft gewittert hat, aber das ist daraus nichts geworden. Jetzt saß er da, die Einrichtung, Baustoff, die hat er alle da gehabt und die Saudis, die haben sich aus dem Staub gemacht. Und dann, er war Glied in meiner Gemeinde und sagt, Bruder, mal tu das, ich weiß nicht mehr, ich bin bankrott, ich muss Konkurs anmelden, bei mir läuft nichts mehr. Diese Geschäfte, die Saudis haben mich reingelegt. Und dann haben wir gebetet. Und weißt du, wir dann, ja, abends, wenn nachdem die Firma geschlossen war, wir gingen beide mit emporgehobenen Händen durch die Firma, die Hände hochgehalten und das Geschäft gesegnet, dass die ganzen Kisten leer werden, dass die Fenster verkauft werden, dass die Türen verkauft werden, dass alles verkauft werden kann. Du, 3-4 Wochen, hat sich nicht viel getan. Wir haben aber gebetet und wir haben uns verlassen, Gott wird uns segnen. Und was ist passiert? Dann ruft eine Firma an, wir sind in großer Not. Herr, sowieso haben Sie nicht noch Türen und Fenster übrig. Und er sagt, das ganze Lager ist bei mir voll, kommen Sie und holen Sie ab. Der musste gar nicht mehr produzieren, sondern das war alles schon da. Und er konnte dann gut verkaufen, sein Lager leeren. Der Segen ist es. Manchmal kannst du verhandeln, so viel du willst. Kannst machen, so viel du willst, es funktioniert nicht. Aber der Segen macht es. Der Segen macht plötzlich die Türen auf. Da ruft, da ist einer in Not, ist einer verzweifelt irgendwo. Der muss jetzt liefern und der hat's nicht. Und keiner liefert ihm so schnell, kann nicht so schnell liefern. Und da ist die Sache schon bereit, Abhol- und Abrufbereit. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, Gott gibt alles, was du brauchst. Gott, und das ist der Segen. Die Sache läuft, du bist ausgeglichen, bist ruhig, hast deinen Frieden, fühlst dich von Gott bestätigt. Das ist der Segen. Ich fühle mich von Gott bestätigt, von Gott gebraucht. Gott ist mit mir. Ich muss dich nicht groß fühlen, das ist alles wunderbar. Wir haben gebetet, wir haben Gott vertraut und es wird gut werden. Wir vertrauen dem Herrn. So, du fühlst dich von Gott bestätigt, hast Ruhe und Frieden und es bleibt noch was übrig. Verstehst du, wenn Gott dich segnet, es bleibt noch was übrig. Woran erkennt man den Segen Gottes? Ich möchte ganz kurz den Jakob hier anschauen. 1. Mose 32, da ist so seine Geschichte. Jakob geht heim. Jakob war ein Schlitzohr, Gauner, kein Heiliger, verstehst du? Jakob. Nein, Jakob hat sehr viel mit Eigen, Techteln, Mächteln, mit Lug und Trug sich den Segen sogar erschlichen. Er wollte den Segen sich erschleichen. Und was ist passiert? Er muss jetzt nach Hause. Jetzt kommt er kurz vor dem Jabok oder am Jordan steht er da, an dieser Furt, wo er mal vor 21 Jahren mal gestanden ist, wo er diese Nachtvision hatte, diese Himmelsleiter, dort ist er wieder angekommen. Weißt du, manchmal kommen wieder an alte Segenstätten vorbei. Und da kommt er an dieser alten Segenstätte vorbei und plötzlich kriegt er Herzbeschwerden, kriegt Probleme, Schweiß gebadet. Alle sehen, mit unserem Papa stimmt was nicht. Und was macht er? Er lässt die Familie rüber auf der anderen Seite gehen und er bleibt eine Nacht zurück. Und dann kommt so ein wilder Mann oder unbekannter Fremdling und die zwei kämpfen. Wer bist du? Was willst du? Was machst du hier? Und er rang mit diesem Mann bis zur Morgenröte. Und dann dieser Mann will weggehen, will ihn verlassen. Dann sagt er, bevor du gehst, er hat etwas gespürt, hier ist nicht ein Mensch, der mit mir gerungen hat, hier war Gott, der mit mir gerungen hat. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und ihn festgehalten, du gehst nicht, du bleibst, du musst mir den Segen zusprechen. Und da heißt es etwas von diesem Jakob, das ist mir so groß geworden in dieser Geschichte. Du hast nicht mit Menschen, sondern du hast mit Gott gekämpft und du hast Gott besiegt. Überleg einmal, ich war entsetzt, als ich das las, Jakob, du hast Gott besiegt, Gott überwunden. Und dann segnet Gott, oder dieser Mann, dieser Engel, oder was es auch immer gewesen sein mag, segnete, er hinkte, das war das Ergebnis des Segens. Weißt du, wir denken mal, wenn ich gesegnet bin, dann laufe ich 10-mal schneller. Nein, dann hinkst du unter Umständen. Der hinkte. Der hat einen Schlaganfall gehabt oder sowas ähnliches. Immer wenn wir nicht mehr siegen, unsere Ohnmacht erkennen, dann ist Gott im Spiel. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und er war in so einer großen Not. Der Esau kommt mit 400 Speer bewaffneten Leuten auf ihn zu und er weiß, mein Bruder, der kennt keine Gnade. Ich habe ihn reingelegt und er legt jetzt mich rein. Immer dann, wenn wir nicht mehr weiterkommen, keinen Durchbruch mehr haben, wenn wir die Übermacht und die Überlegenheit unsere Umgebung spüren, wenn wir die Grenzen erreichen, dann hat Gott seine Hand im Spiel. Dann will Gott etwas tun. Ich lass dich nicht, du segnest mich. Wir müssen dranbleiben. Nicht aufgeben, nicht kapitulieren. Du hast Gott besiegt, Jakob. Wir müssen Gott besiegen. Ist hart, was ich sage. Von meinen Ohren passt es nicht. Gott besiegen. Er muss uns besiegen. Nein, du musst Gott besiegen. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann krallt er sich fest. Ich lass dich nicht. Immer dann, wenn wir nichts mehr weitermachen können, keine Lösung, keine Antwort mehr haben, dann hat Gott seine Hand im Spiel. Ich lass dich nicht, Gott. Ich mach weiter. Ich bete weiter. Bis zur Morgenröte. Bis die Sonne aufgeht. Und Jakob hat es erkannt. Er wusste, hier hat Gott etwas vor. Hier ist Gott an der Arbeit. Und immer wenn du siehst, es geht nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr, da ist immer Gott in Aktion. Da ist Gott an der Arbeit. Da will er was machen. Da sind andere Mächte und andere Kräfte am Werk. Und zwar diese übernatürlichen Kräfte Gottes, die sind jetzt in Aktion. Und hier stellt sich Jakob. Hier stellt sich. Und mit dem Jakob passiert noch was. Er lässt sich segnen. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann bekommt Jakob einen neuen Namen. Nicht mehr der Gauner und Schlitzohr oder Lügner und Betrüger und Trickser. Du heißt jetzt Israel. Gotteskämpfer oder Gott kämpft für dich. Jakob bekommt in jeder Nacht eine ganz neue Identität. Er ist jetzt nicht mehr dieser alte Schwindler. Er ist jetzt Israel. Jetzt arbeitet Gott für ihn. Jetzt kämpft Gott für ihn. Das ist der Segen Gottes. Dass du jetzt nicht mehr Jakob bist, dass du das alles machst und trickst und managst. Nein, jetzt macht Gott alles. Er ist jetzt Israel. Gott kämpft für mich. Gott streitet für mich. Denn du hast mit Gott und nicht mit Menschen gekämpft und hast Gott überwunden. Wenn wir gesegnet werden wollen, wir müssen Gott überwinden. Weißt du, was das heißt? Anhalten, weitermachen, 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 weitermachen. Dass Gott sagt, na, ich kann nicht anders, ich muss den segnen. Dass wir nicht nachlassen. Eine ganze Nacht. Und er hinkte dann hier, heißt es weiter. Er hat Gott besiegt, Gott bezwungen. Für Jakob war das ein ganz neuer Anfang, ein ganz neuer Abschnitt in seinem Leben. Er ist nicht mehr der Alte. Jakob ist hier Gott gegenüber der Stärke geworden. Ich lass dich nicht. Ich bleib bei dir. Herr, ich halte dich treu, lebendig oder tot. Oder wie dieser Hiob. Mein Erlöser lebt, ist es egal. Kann mir alles abbrennen, kann mir alles gestohlen werden, kann alles genommen werden. Ich bleib dabei. Und genau das ist, was das Schicksal wendet. Diese Hartnäckigkeit. Ich bleib dabei, dass du mich segnest. Wer dieser Unbekannte hier ist, ist jetzt vollkommen egal. Aber Jakob hat gekämpft mit Gott. Er hat mit Gott gekämpft. Und schließlich hat Jakob den Segen bekommen, was er wollte. Weißt du, wir müssen entschieden sein bei der Sache und das nicht nachgeben und dem nicht nachgeben, bis Gott uns gibt. Und ganz anders oft, weißt du, wir stellen uns vor, wenn der Herr mich segnet, dann läuft alles. Dann kommt der Esau angekrochen auf alle vier. Nein, plötzlich ist der Esau überwunden, bin ich überwunden, sind wir alle überwunden und der Segen Gottes ist da. Dieser Text hier ist ein sehr rätselhafter Text. Diese Begegnung prägte das Leben Jakobs und der Juden insgesamt bis heute. Israel ist ein anderer Jakob, der jetzt ins gelobte Land kommt. Nicht dieser alte Jakob, ich mache das, ich schaffe das und so weiter. Der kommt als Gesegneter nach Hause, ein verwandelter Jakob. Er ist nicht mehr derselbe, als er die Furt damals überquerte auf dem Weg nach Mesopotamien. Ja, hier ist er Gott begegnet. Und da heißt es, als er weglief, die Sonne ging unter. Und jetzt nach 21 Jahren, nachdem er mit Gott gerungen hat, die Sonne ging auf. Du siehst, dass die Geschichte wendet sich, das Blatt wendet. Da geht die Sonne wieder auf, die Freude ist wieder da. Der Segen fließt. Dann bittet er, weißt du, jetzt bittet er den Gott, den er überwunden hat, ihn zu segnen. Komisch. Eigentlich müsste Jakob jetzt Gott segnen, weil er der Stärkere ist, der Sieger ist. Aber nein, der Schwache, der überwundene Gott muss ihn segnen. Da ist ein Geheimnis drin, eine Botschaft. Weißt du, du bist gesegnet nicht durch das Starke, sondern durch das Schwache. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Denkt drüber nach, dieser Geschichte. Dieser überwundene Gott soll den armen Jakob jetzt segnen. Der Besiegte soll zu ihm stehen. Der Schwache bittet. lass mich gehen, ich will jetzt gehen. Nein, bitte segne mich. Jakob will seinen Namen wissen. Wie heißt du? Der sagt, nein, ich sag dir nicht, wie ich heiße, aber ich sag dir, wie du heißt. Wer ich bin, das geht dich gar nichts an. Frag mich nicht. Aber ich sag dir, wer du bist. Du bist jetzt Israel. Denn du hast nicht mit Menschen, sondern du hast mit Gott gekämpft. Du siehst also, der Segen, eigentlich kommt der Segen von oben nach unten. Aber hier, der Jakob hat den Mann überwunden. Der liegt da. Und das ist eine ganz neue Dimension in dieser Geschichte. Vieles bleibt hier für uns unklar. Es sind mystische Zusammenhänge, Überlieferungen von Mächten, die nachts irgendwo einen anfallen und morgens dann verschwinden. Also das sind so viele Geschichten. Ich will hier euch keine mystische Geschichten erzählen, sondern ich will sagen, Jakob blieb bei dem, er kämpfte, er ließ nicht nach, er gab nicht auf, bis er gesegnet wurde. Wer der Fremde auch war, jetzt erfährt er seinen Namen, bekommt einen neuen Titel, eine neue Identität. Du bist ein Gotteskämpfer. Israel. Du bist jetzt ein Gotteskämpfer. Durch die Begegnung geht Jakob hier in die Segenslinie von Abraham, von Isaak und so weiter, auf der Segensspur seiner Vorfahren weiter. Und seine Familie wird gesegnet. Und wenn er nachher seine Kinder segnet, er gibt den Segen, den Gott ihm gegeben hat, weiter. Und nur der Gesegnete kann segnen. Nur der, dessen Probleme gelöst worden sind, kann andere Probleme lösen. Nur der innerlich Frieden hat, kann anderen Frieden vermitteln. Hier in jener Nacht hat er sich den Segen erkämpft, mit Gott gerungen. Geschwister, es kann so vieles passieren, wenn wir eine ganze Nacht mal mit Gott ringen. Herr, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Kannst nicht mehr viel sagen. Gott möchte weitergehen. Er möchte seine Ruhe haben. Aber du sagst, ich gebe dir keine Ruhe. Denk an diese Geschichte um diese Frau, was Jesus erzählt, wegen ihres unverschämten Geilens willen. Die ständig dem Richter da so in die Ohren, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Das ist, wie man Gott überwindet. Dieses anhaltende Gebet. Du betest vielleicht 30 Jahre. Aber Gott gibt es. Und hier 21 Jahre sind vergangen, was er alles erlebt hat, wie viel Wasser da vom Berg geflossen ist. Und genau an der Stelle, wo ihm der Segen versprochen wurde, hat er den Segen bekommen. Du bist jetzt Israel. Und später, gegen Ende seines Lebens, segnet er seine 12 Söhne. Und weißt du, der Jakob ist total anders. Vorher hetzen, jagen, treiben. Jetzt kommt der Esau. Als er sagt, du Jakob, Brüderchen, kannst du mit mir mitgehen? Dann sagt er, nein, ich habe noch kleine Kinder. Ich habe noch ein paar Schafe und Lämmer und so weiter. Ich will nicht treiben. Aber zuerst hat in seinem Leben hat immer alles schnell, schnell, schnell machen wollen. Jetzt hat er Zeit, jetzt ist er geduldig, jetzt kann er warten. Totale Charakterveränderung. Aus dem Treiber ist jetzt ein Getriebener geworden vom Herrn. So, in 1. Mose 49 sehen wir, wie er seine Söhne segnet, diesen Jakobssegen, und er trifft exakt genau für jeden, was da ist. Und wir wundern uns manchmal, wo die Stimme alle geblieben sind. Weißt du, man muss selber reif werden, selber vor Gott zerbrochen sein. Und Jakob ist hier zerbrochen vor dem Herrn. Das ist nämlich du bist mir zu stark geworden, Gott. Jetzt umgekehrt, weißt du, das ist so eine verquickte Sache. Der Starke ist überwunden, aber der Starke ist in mir, der Mächtige. Und dann segnet er seine Söhne und Töchter und ganz besonders auch den Juda, der bestimmt nicht perfekt war. Weißt du, und gerade aus dem Stamm Juda kommt der Heiland. Verstehst du? Und der Segen des Jakobs, das geht weiter, begleitet die ganzen Familien. Und wenn der Segen Gottes einmal in deinem Leben ist, der Segen hört nicht mehr auf. Ist endlos Formular. Weißt du, da wird es gedruckt und gedruckt und gedruckt und gedruckt. Wie heißt es einmal vom David? Ich bin erstaunt. David wurde gesegnet. Er war der Kleinste. Die Leute haben für ihn nichts übrig gehabt. Die Leute haben ihn nicht eingeladen, als die Königssalbung war. Nichts. Aber Gott hat ihn gewollt. Und wenn Gott einen will und Gott einen segnet, dann ist er gesegnet. Und dann lese ich wie einen roten Faden um Davids Willen. Alles, was passiert, um Davids Willen. Dass du vielleicht heute Abend hier sitzt, das ist vielleicht um deines Omas oder Opas Willen. Oder Uropas Willen, vielleicht irgendwo im 16. Jahrhundert, verstehst du? Da war irgendjemand in der katholischen Kirche Tag und Nacht gebetet, die Oma, das Mütterchen. Und du weißt es gar nicht, warum du hier bist. Aber um Davids Willen. Und wie heißt es? Der Gesegnete wird gesegnet bis ins tausendste Glied. Und wir haben von dem Segen Abrahams noch, verstehst du, da ist nicht einmal ein hundertste Glied erst erreicht. Als Jesus kam und so weiter, sind Jahrtausende vergangen und es waren erst 40 Generationen. Also du überleg einmal, wie lang der Segen Gottes bis ins tausendste Glied, tausendste Generation. Nun gehört Jakob zu diesen Zentralgestalten der Gründerväter, der Gründerväter Israels. Wie kam dazu? Gott hat diesen Mann verwandelt. Der Segen verwandelt einen, seinen Charakter, seine Persönlichkeit. Aus dem Betrüger und Trickser, dem Feigling. Jakob war ein Feigling, der läuft davon. Verstehst du, weil der Esau ihm an den Kragen geht. Weil er ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Er ist ein Feigling. Er flieht, weil er Angst hat vor der Rache. Und später sehen wir, wie er dann seinen Schwiegervater wieder reinlegt mit den Schafen. Er wird wieder reingelegt. Du siehst also, wacht er morgens im Hochzeitsbett auf, verstehst du, und da ist die andere im Bett. Nicht die Rahel, die Geliebte mit den süßen Augen, ist die Lea mit den blöden Augen. Ja, was auch immer ist. Und hier, Jakob wurde zugerichtet. In diesen 20 Jahren, oder 21 Jahren, Jakob ist angeschlagen, er hängt, er ist beeinträchtigt. Er hat dieses Kargott-Syndrom, würde ich sagen, also Schaufensterkrankheit. Also er kann nicht mehr so laufen. Er muss wieder anhalten, er muss wieder sich erholen. Es läuft alles nicht mehr so. Warum? Weil er gesegnet ist. Läuft nicht mehr nach menschlicher Art und Weise. Er kann nicht mehr treiben. Er kann nur kurze Strecken zurücklegen. Kargott-Syndrom. Er muss immer wieder anhalten, immer wieder neu gesegnet werden, neu vom Herrn berührt werden, neu vom Herrn geführt werden. Und du siehst, er erlebt und durchlebt, der Gesegnete durchlebt eine Reinigung. Du glaubst, gesegnet sein ist was Wunderbares, Halleluja, Lob und Dank. Nein, der hat seinen Bruder reingelegt, seinen blinden Vater, oder weißt du, da getrickst so Halbwahrheit, was ist passiert? Seine 10 Söhne haben ihn reingelegt. Ist das nicht das Kleid von Josef, den du gemacht hast, Papa? Das haben wir gefunden. Auf der Wiese draußen. Ein wildes Tier muss den Jungen zerrissen haben. Die haben angelogen. Du siehst, er hat angelogen, seinen blinden Vater. Und es rächt sich alles. Das ist der Segen, wie Gott einen, bei einem alles aufarbeitet, die Dinge ordnet, reinen Tisch macht. Reinen Tisch. Das Ergebnis ist diese Gottesbegegnung, weil Gott einen lieb hat. Gott hat das Herz von Jakob gesehen. Er ist ehrlich. Er will den Segen haben um jeden Preis. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Diese Arbeitsweise Gottes. Wenn du hinkend nach Hause kommst, als Angeschlagener, Angeknackster, verstehst du, was ist mit dir passiert? Und die Leute haben gesehen, da läuft das ganz anders. Das ist nicht mehr so wie früher. Er ist lädiert. Irgendwie zerbrochen, ein baufälliger Mensch, aber der Mensch ist ein Gesegneter, auch wenn du kränklich bist. Viele Leute sagen, Krankheit ist vom Teufel. Nein, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott arbeitet ganz anders. Wenn Gott dich berührt, und ich sage dir jetzt eins, dann hat dich der Schlag getroffen. Der Schlag getroffen. So wie beim Jakob hier. Deine Welt ist anders geworden. Du wirst nicht mehr verstanden, weißt du, hast plötzlich eine ganz andere Theologie. Nicht mit Menschen, mit Gott hast du gekämpft und hast Gott gesiegt, besiegt. Gott besiegt. Das verstehen nur Menschen, die mit Gott ein Stückchen weitergegangen sind, die nicht nur bis zur Bekehrung und Sündenvergebung, nein, die in die Tiefe gegangen sind, die erlebt haben, wie Gott ist. Er ist manchmal sehr anders. Gott wurde sogar überwunden von einem Menschen. Das ist in jener Nacht, verstehst du? Er ringt und kämpft mit Gott und dann krallt sich an ihm fest. Er wollte den Segen haben und er bekam auch, aber das hatte Konsequenzen. Du wirst gesegnet. Du sollst haben. Aber du sollst wissen, du hast die Konsequenzen zu tragen, was das auch immer heißt und welchen Preis. Du kriegst es, Gott hört dein Gebet. Jakob hat den großen, mächtigen, starken Gott überwunden, aber jetzt zahlt er die Rechnung, bekommt die Quittung. Er konnte nicht mehr so schnell weiterlaufen wie bisher. Jetzt ist er abhängig von Gott und seiner Gnade. Also diese Abhängigkeit von der Gnade Gottes ist ein Kunststück, immer abhängig sein. Ich kann nicht mehr so. Krass, es ist schockierend, unvorstellbar, nicht fassbar. Der arme Jakob überwindet Gott, Gott segnet ihn und jetzt ist er nicht mehr derselbe. Jakob ist erstaunt, dass er noch am Leben ist. Verstehst du, eigentlich, wenn jemand mit Gott so ringt und Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut hat, der darf es nicht mehr weiterleben. Der ist ein Todeskandidat, hat Gott geschaut. Und die Geschichte hätte viel schlimmer ausgehen können für ihn. Ganz ehrlich. Hier in Pniel ist er Gott begegnet. Ist gesegnet worden. Und jetzt nimmt er Gott mit, da wo er hingeht. Langsam, bedächtlich, wie ein Opa mit dem Stock. Ich kann mir vorstellen, dass er da mit dem Stock weitergegangen ist. Diese Schaufensterkrankheit, was es auch immer ist. Hier sind so viele Merkwürdigkeiten. Jakob ist stärker als Gott. Gott bittet ihn loszulassen. Jakob bekommt den Segen, aber er ist nicht mehr derselbe. Er heißt nicht mehr so, hat ganz neue Identität, neue Papiere, neuen Ausweis, eine neue DNA oder Genen. Er ist ein anderer, der jetzt plötzlich dasteht. Kinder, mit mir ist was passiert heute Nacht. Verstehst du? So kommt er nach Hause. Und die sehen, da ist was passiert. Dass er nicht mehr derselbe ist. Mose, als er vom Berg runterkam, die Leute haben gesehen, der Mann ist nicht mehr derselbe. Er strahlt. Er ist anders als wir alle anderen. Und jetzt kann er seinem Bruder begegnen. Jetzt kann er das Problem lösen. Weißt du, zuerst muss Gott uns begegnen, dann können wir die Probleme, die anstehen, lösen. Dann können wir unseren Widersachern und Feinden begegnen. Dann können wir zum Pharao gehen, lass mein Volk gehen. Gott hat sich Jakob in den Weg gestellt, ist ihm begegnet. Jakob hat es gemerkt, als er mit ihm gerungen hat, hier ist etwas Ungewöhnliches. Hier kann ich ihm nicht mehr weglaufen und er kann mir nicht mehr weglaufen. Jetzt geht es um die Wurst, ums Ganze, alles oder nichts. Und du siehst, was Gott getan hat. In jener Nacht hat er Klarheit bekommen für sein Leben. Du bist Israel. Du bist jetzt ein Gotteskämpfer und Gott kämpft jetzt für dich. Also dieser Austausch. Jakob konnte den nächtlichen Kampf nicht mehr ausweichen. Er musste sich stellen, ob er wollte oder nicht. Sonst konnte er immer weglaufen. Dem Esau konnte er weglaufen. All diesen ganzen Familienproblemen konnte er weglaufen. Er konnte alles weglaufen. Aber irgendwo kommt ein Punkt, wo du Gott nicht mehr weglaufen kannst. Und das ist jetzt beim Jakob passiert. Und das ist die Stunde, wo Gott ihn segnet. Wo du nicht mehr weglaufen kannst. Wo du nicht mehr die Gemeinde wechseln kannst. Wo du nicht mehr aus- oder umziehen kannst. Wo du nicht mehr, was weiß ich, neuen Beruf lernen kannst oder sonst. Das ist alles aussichtslos. Jetzt bist du konfrontiert, bist in der Klemme. Und Jakob war hier in der Klemme. Weißt du, wenn man steht vor dem lebendigen Gott und dann merkst du plötzlich, du, das ist alles verloren. Jetzt entweder gewinnst du oder du stirbst. Zwei Möglichkeiten hast du. Und ihm ist das alles vollkommen egal. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Denn wenn du nicht ein Wort für mich einlegst, wenn du nicht für mich sprichst, wenn du mich nicht aufrichtest, wenn du mir nicht hilfst, ich kann nicht mehr weiter. So geht's bei mir nicht mehr. Und jeder erlebt Gott auf seine Art und Weise. Jakob so. Du erlebst vielleicht ganz anders, dass du irgendwelche Probleme hast. Jakob hat schon im Mutterleib sich an der Ferse seines Bruders festgehalten. Bleib zurück! Ich komm zuerst, verstehst du? Schon im Mutterleib war er ein Draufgänger. Ihm ging es ums Ganze. Er wusste gar nicht, um was es geht, aber wollte schon im Mutterleib der Erste sein. Denk drüber nach. Es spielt keine Rolle. Jetzt begegnet er Gott, jetzt wer der Erste und wer der Letzte, der Allerletzte ist, verstehst du? Wenn du Gott einmal begegnet bist, spielt das alles gar keine Rolle. Wer ist der Letzte und wer ist der Erste? So viele möchten gleich ganz vorne sein. Nein, oft sind die Letzten werden die Ersten sein. Genau umgekehrt. Bei Gott ist oft ganz umgekehrt. Gott hat für jeden Einzelnen einen ganz besonderen Plan, meine Lieben. Gott wird von dem Herrn gesegnet. Und bevor Esau vor ihm erscheint und er den sieht und so weiter, bevor er seinen Söhnen, seiner Familie begegnet er dem lebendigen Gott. Und jetzt kann der Jakob segnen. Ich kann mir vorstellen, als der Josef den Jakob nach Ägypten holt, der Pharao will sehen, wer es ist, der Vater von unserem Prinzen in Ägypten, verstehst du, von diesem Josef, wer ist der Vater? Und dann kommt dieser alte Mann und der steigt runter und geht auf dem Pharao zu, muss vorstellen, Majestät, das ist der Pharao, war ein Gott in Ägypten, der geht auf den Gott zu und legt ihm die Hände und segnet den Pharao. Dieser stinkende, nach Schafstall riechende Beduine segnet den Pharao, der in seiner Herrlichkeit lebt und so weiter, er segnet ihn. Weißt du, nur der Gesegnete kann sich trauen, sogar eine Majestät, einen Gott zu segnen, wie der Pharao sich nannte. Ein Himmelssohn. Das macht gar nichts aus. Der merkte, du, der ist genauso von der Gnade Gottes abhängig wie ich. Das ist alles egal. Er segnet seine Söhne. Jakob muss aber zuerst selbst Israel werden. Muss zuerst selbst mal derjenige werden, dass Gott für ihn kämpft, für ihn arbeitet und so weiter und für ihn sich einsetzt. Er muss zuerst einmal selbst Israel werden, bevor er den Platz einnimmt und ein Segen für viele Menschen ist in seiner Umgebung. Er hat mit Gott gerungen, dieser Jakob. Die Frage ist, haben wir schon mit Gott gerungen, gekämpft? Haben wir uns selbst schon gefunden in der Gegenwart Gottes? Wer bin ich? Wir fragen, wer ist Gott? Wie heißt du? Du, plötzlich ist es vollkommen egal, wie der heißt. Plötzlich sagt er dir, wie du heißt. Wer du bist, was du sollst. Verstehst du plötzlich, bist du da angesprochen? Wie heißt du, dass ich zu Hause erzählen kann, mir ist ein Wassergeist begegnet oder Flussgeist begegnet oder wer auch immer das gewesen sein mag. Wie heißt du? Und wie oft wissen wir nicht, wie Gott heißt. Weißt du, wie Gott heißt? Ich nicht. Gott, weißt du, wir haben da alle möglichen Namen, Allah, und Gott und Jahwe und wie er auch immer ist. Gott, das Einzige, was ich von Gott weiß, wie Gott aussieht und wie Gott heißt, weiß ich nur über Jesus. Nur Jesus hat uns den Vater offenbart. Und nur über Jesus kommen wir zum Vater. Wie heißt du? Und du hast ihn überwunden, Jakob, diesen Gott. Und weißt du, was passiert ist? Wir kommen jetzt zu der Heilsgeschichte, zu unserer Geschichte. Wir Menschen haben Jesus überwunden. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Er ist für unsere Sünden gestorben. Wir dachten, oder die Juden damals, oder wer auch immer, die dachten, sie würden ein großes Werk tun, wenn sie ihn aus der Welt schaffen. Aber nein, er hat uns angenommen in seine Welt, in sein Reich. Und er hat uns den Vater gezeigt. Genau umgekehrt ist die ganze Geschichte. Weißt du, wir denken, ich begegne Gott. Aber es wird alles umgetauscht, umgedreht. In seinem bisherigen Leben ist alles ein bisschen schief gelaufen und bis zu jeder Nachtstunde. Und es war jetzt ihm vollkommen egal. Er entscheidet sich, ich lasse dich nicht, ich bekomme den Segen Gottes. Nur wenn ich von ihm berührt bin, wenn ich von ihm gesalbt bin, egal was da passiert, ich will den Segen haben. Er hinkte, weil er schon als Baby oder Embryo, im Embryo, im Mutterleib, sich an der Ferse festgehalten hat. Er ringt mit Gott die ganze Nacht. Der Segen Gottes ist für Jakob so wichtig, so wichtig. Das war wie der rote Faden so in seinem Leben. Darum kämpft er, ringt um den Segen. Und er bekommt auch. Aber es beginnt mit einer neuen Identität. Du bist jetzt Israel. Und zwar verändert innerlich und äußerlich. Das ist der Segen Gottes, dass du nicht nur äußerlich gesegnet, bis das alles so flüssig ist, dass alles so läuft, dass alles glatt geht. Nein, auch innerlich, ganz neuer Charakter. Er heißt jetzt Israel. Gott arbeitet jetzt für ihn. Das ist der Segen Gottes. Jetzt muss er nicht mehr rennen. Er hinkt jetzt. Und ich sage dir eines, wenn Gott für dich arbeitet, dann musst du nicht rennen, am Telefon dich klemmen oder was auch immer ist. Macht der liebe Gott schon. Er wird seine Engel befehlen. Als ich nach Berlin kam, ich musste auf dem Amt was erledigen, verstehst du, ich habe einen Brief eingereicht oder eine Sache sollte bearbeitet werden. Keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Dann habe ich gebetet und hat die innere Stimme mir gesagt, geh hin und sprich mit dieses Amt oder mit dieser Behörde. Irgendwie muss da ein Wunder passieren. Wir brauchen ein Wunder. Aber die hat nicht reagiert, diese Person oder dieses Amt. Da gehe ich hin, angeklopft, mach die Tür auf und da ist ein Windstoß. Und da wird der ganze Stapel darunter runtergeblasen und meine Akte liegt oben drauf. Können Sie nicht warten, so weiter. Der hat nämlich Fenster offen gehabt, die Dame. Und weißt du, so arbeitet Gott. Und meine Akte wurde sofort, ich konnte sogar die Antwort mit nach Hause nehmen. Gott arbeitet. Er lässt Engel wie Winden, wie seine Winde aufmarschieren. Gott kämpft. Gott gibt uns nicht auf. Und deshalb ist es so wichtig, der Segen Gottes. Das geht natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Das ist alles klar. Als Jakob hier Gott gegenübersteht, hat er so viel gelernt und so viel verstanden. Weißt du, jetzt, du kannst den Segen nicht erschleichen. Du kannst den Segen auch nicht verdienen. Du kannst ja den Segen auch nicht erkämpfen, lieber Jakob. Das muss dir gegeben werden. Und zwar ja, aus Gnade. Segen ist ein Geschenk Gottes. Das gesegnete Leben, weißt du, ist etwas ganz Merkwürdiges. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Du wirst von Gott getragen, von Gott geführt, von Gott geleitet, von Gott geborgen und beschützt und bewahrt. Diese Stunde hier bei dieser Flussüberquerung war der Wendepunkt im Leben von Jakob. Und die Frage ist, hast du so einen Wendepunkt schon jemand in deinem Leben gehabt? Wir brauchen solche Schnittstellen. Natürlich geht es nachher wieder weiter wie bisher. Weißt du, du musst wirtschaften und du musst deine Schafe scheren und du musst dies und jenes machen. Das Leben geht weiter. Aber es ist eine Schnittstelle. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Jakob gibt nicht auf. Hast du schon diesen Wendepunkt erlebt? Diese Flussüberquerung. Das kann nicht deine Familie für dich machen. Die hat alle vorgeschickt. Das können auch nicht deine Brüder und Schwestern machen. Das musst du selber ganz allein mit Gott ausmachen. Deshalb, oh selige Stunden, wenn du allein vor Gott mal bist, mit Gott gekämpft, gerungen hast, das ist, was dein Leben den Unterschied ausmacht. Allein, dich zurückgezogen. Er weiß, was ich jetzt brauche, was vor mir liegt. Das schaffe ich nicht in meiner Energie, mit meinem Willen, mit meiner Überzeugung. Mit meinem positiven Denken, das schaffe ich nicht. Ich brauche Mut. Ich brauche Mut, ich brauche Kraft, um durchzusetzen und mich zu behaupten. Ja, ich brauche die Hilfe des Allmächtigen. Ich bin von ihm abhängig. Jakob sagt sich, Gott, ich bin bereit, das zu sein und das zu werden, was du mit mir vorhast. Segne mich. Auch wenn ich auf alle vier wie ein Hund kriechen muss. Nicht nur humpeln. Ich bin bereit. Aber ich will nur eines, dass du mich nicht allein lässt. Dass du mir beistehst. Und der Segen Gottes ist, dass du einfach den Beistand Gottes hast auf allen deinen Wegen. Das ist der Segen Gottes. Dass du weißt, ich bin nicht allein. Ich bin zwar allein, aber ich bin doch nicht allein. Irgendwie, irgendjemand, dieser unsichtbare Gott ist bei mir. Ich muss den Weg gehen. Aber ich kämpfe jetzt nicht mehr, sondern er sagt, ich will für dich kämpfen. Ich muss mein Schwert schwingen, ich muss mich einsetzen, ich muss arbeiten. Mir wird nichts geschenkt, aber ich weiß, Gott ist mein Vorarbeiter, mein Vorläufer, mein Beistand. Wie bekommt man den Segen? Gut, dass du fragst. Jakob ist konsequent. Und das ist nämlich, wie man den Segen Gottes kriegt. Man muss konsequent sein. Es muss einem in die Wiege schon gelegt sein. Ich lass dich, Bruder, nicht gehen. Oder Schwester. Verstehst du? Ich halte mich fest an deine Ferse. Das muss einem in die Wiege gegeben werden. Und ich habe eines festgestellt, Charakter bleibt von Anfang bis zum Schluss eines menschlichen Lebens. Es sei denn, der liebe Gott verändert es. Ich war bei zwei meiner Kinder bei der Entbindung dabei und ich konnte etwas beobachten. So wie die ersten paar Minuten die Kinder waren, so sind sie bis heute. In ihrer Art, Charakter, Temperament. Bei den anderen weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Da kam ich immer zu spät. hätte dabei sein können. Aber nein, ich wollte nur eines sagen. So wie die ersten paar Minuten in deinem Leben sind, als wiedergeborener Christ, so ist der Rest deines Lebens, wenn da die Weichen schon falsch gelegt worden sind oder bestimmte Dinge nicht richtig gelaufen sind oder so wie du auch zur Welt gekommen bist. Und Jakob kam schon als ein Draufgänger zur Welt. Ich lass dich nicht. Und egal, auch wenn ich lügen muss, auch wenn ich schwindeln muss, auch wenn ich den blinden Vater reinlegen muss, ist egal, ich will den Segen haben. Und er hat eines gemerkt, auf menschliche Art geht's nicht. Schon allein als Mensch von sich aus kann ich doch den Esau nicht festhalten. Der wollte raus und ist rausgekommen als Erster. Und ich bin 3 Minuten zu spät gekommen. Und dann später als Mensch, er versucht dazu tricksen, zu lügen. Seine Mutter hat ihm doch sogar noch mitgeholfen dazu und ihn dazu ermutigt. Es geht nicht so. Auch wenn andere ermutigen, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Der Segen Gottes kommt nicht, indem du etwas selber machst oder auf Anregung von anderen machst, auf Anregung von der Gemeinde was machst oder Seelsorger oder wen auch immer. Du musst von Gott dich bearbeiten lassen. Er muss es machen. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Das hat dieser Jakob mitgebracht schon auf diese Welt, dieses Wollen. Aber zuerst einmal geht es alles schief. Und auch in unserem menschlichen Leben, in unserem Dienst, in unserem Glauben, geht zuerst mal alles schief. Zuerst mal, ich mach das. Ich schaff das. Yes, we can. Du siehst, jetzt machen sie alles rückgängig, was der gekonnt hat. Seine Obamacare. Verstehst du? Wir können, ich mach das, ich schaff das. Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Er ringt jetzt um den Segen Gottes, um den Schutz Gottes. Es ist eine imponierende Haltung, was hier ist. Weißt du, eine Gesinnung, die er hier an den Tag legt. Ich lass dich nicht, du kommst mir nicht weg, mein Gott, ich muss dich haben. Wir singen so ein schönes Lied. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Und das lernt man erst in der dritten Phase. Nicht in der ersten Phase. Zuerst einmal probiert man selber, was man selber macht, was man selber kann, was man selber ist. Und dann in der letzten Phase gibt der Herr uns Gnade. Und das ist für mich richtungsweisend hier, das Leben von Jakob. Er hält sich fest. Ich muss dich haben. Ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Und jetzt, plötzlich dann, nachdem er das alles gelernt hat, dann arbeitet Gott für ihn. Dann plötzlich ist es so angenehm, dass die Brüder sich um den Hals fallen und weinen vor Freude. Also Gott hat die Herzen vorbereitet und vorgearbeitet und vorgewirkt. So, zuerst hat er selbst versucht, sich durchzuschlagen mit Halbwahrheiten und Kniffen und Tricks und seinen Vorteil genützt, wo er nur konnte. Wenn du gesegnet bist, du musst nicht nach Vorteilen suchen. Sogar in deinem Nachteil hast du Erfolg. In deinem Nachteil, ja. Weißt du, die versuchen, Böses mit dir anzustellen, denk an Josef, die versuchen, den Bruder zu verkaufen und Josef sagt, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedacht es gut mit euch alle, sonst werdet ihr alle verhungert, sonst gebt die ganze Welt nicht mehr nach jener Katastrophe. Ihr gedachtet böse, aber Gott meint es gut, sogar die Nachteile, vergessen sein, im Stich gelassen sein, diese Nachteile, plötzlich machst du Kräfte in dem Mobil? Also, mir hilft keiner, mir steht niemand bei. Mich kann niemand heilen. Und jetzt stehe ich auf und nehme dann mein Bett und gehe nach Hause. Wir müssen also stark genug werden. Und wir werden nur stark, wenn wir auf uns gestellt werden und auf Gott allein und wenn uns niemand mehr übrig bleibt. So, das wäre Jakob nie geworden aus sich selber. Weißt du, er war dort nicht der Mensch. Er war so ein Macher. Aber jetzt ist Gott der Macher in seinem Leben. Ich kämpfe für dich. Ich helfe dir. Ich stehe dir zur Seite. Dort am Fluss ist Jakob von Gott begradigt worden. Verstehst du? Korrigiert worden. Ausgeglichen worden. Das, was alles schief bei ihm gelaufen ist. Diese Wünsche und Träume. Und dann geht die Sonne wieder auf. Halleluja. Jetzt kann es weitergehen. Jakob kennzeichnet diesen Ort schon bei seiner ersten Gottesbegegnung. Er sagt, wenn ich zurückkomme. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst hier zurückkommen. Du wirst an dieser Stelle vorbeikommen. Er hat diese Verheißung gehabt. Der Segen hat oft mit einer Verheißung zu tun, die oft Jahre vorausgegangen ist. Du wirst hier vorbeikommen. Und dann sagt er, und Herr, wenn ich vorbeikomme, ich werde dir den Zehnten geben und ich werde dir ein Bethel, ein Haus Gottes bauen. Ich will es tun. Und so hat Gott gewirkt. Und er kam zurück und dann sagt er, mit zwei Koffern bin ich über, oder mit dem Rucksack bin ich über den Fluss gegangen und jetzt komme ich mit zwei Heere zurück und begnadigt, beschenkt, reich. So, Gott hat Gnade geschenkt. Aber das ist nicht der Segen, dass du jetzt Schafe und Kinder und Familie hast und all das ist. Nein, der Segen ist, dass Gott ihm begegnet. Dass Gott aus diesem Jungen was macht. Wer hierher kommt, soll wissen, dass ein heiliger Ort, Bethel, hier bist du Gott begegnet vor Jahren, Jahrzehnten. Hat vielleicht deinen Kindern gesagt, da bin ich Gott begegnet. Und jetzt ist nicht nur Geschichte, jetzt muss dann Gott noch einmal begegnen. Meistens, wenn Gott arbeitet, wenn Gott segnet, ist nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal haben wir Gottes Begegnungen an diesen Stellen, diesen besonderen Orten, diesen Segensorten. So wie Gott ihm begegnet, sich im Weg stellt, ihn herausfordert, ihn angreift und er natürlich wehrt sich, so gut er kann. Weißt du, wenn Gott dich segnet, dann ist es ein Kampf, das ist ein Ringen. Das ist nicht nur, kommt nach vorne, Geschwister, ich lege euch die Hände auf und segne. Du, da, das ist ein Kampf, soll ich nicht? Ich denke nur an Abraham. Verstehst du, Gott will Abraham segnen, seine Nachkommenschaft segnen. Aber was passiert? Er muss seinen Isaak opfern. Sein Liebstes, sein Bestes. Gott hat ihn aufgehalten. Weißt du, und Jakob musste ringen. So ist Jakob zu Israel geworden, zum Kämpfer Gottes und Gott kämpft für ihn. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit allerlei Segnungen an himmlischen Plätzen. Wir sind gesegnet mit allerlei Segnungen. Du denkst nur finanziell, wenn ich gesegnet werde, oder gesundheitlich, wenn ich gesegnet werde, oder familiär, wenn ich gesegnet werde. Nein, die Segnung Gottes ist viel umfangreicher, viel größer, mächtiger. Bei Gott gibt es eine Vielfalt von Segnungen. Grundsätzlich, alles was Gott wirkt, ist ein Segen, dient alles zum Besten. Allerlei Segnungen. Ich habe nicht geglaubt, bis ich da irgendwo gelesen habe, Brennnesseln hat, du willst mit Brennnesseln nichts zu tun, das Gras ist elektrisch. Verstehst du? Aber da ist so viel Gesundheit drin in der Brennnessel. Ob das Wurzeln ist oder die Blätter oder der Stängel, Brennnessel, Unkraut. Und genauso, Gott gebraucht das Unmöglichste. So eine Brennnessel, das an jeder Ecke, in jedem Busch oder an jedem Busch wächst. Es gibt herrliche Segnungen. Segnungen für die Gegenwart und Segnungen für die Zukunft und das ewige Leben. Segnungen für diese Welt und geistliche Segnungen. Und ich sag dir, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Die geistlichen Segnungen, wenn du morgens aufstehst und vom Herrn gesegnet worden bist, dann kannst du in den Tag hineinrennen. Du kannst sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. Und dann fängst du an zu boxen. Und dann gibst du dich nicht auf. Die geistlichen Segnungen sind die wichtigsten Segnungen des Tages, des Lebens. Mit allerlei Segnungen. Die Sonne geht auf. Weißt du, die Segnungen kommen alle vom Thron Gottes. Das ist nämlich von oben. Ich werde von oben gesegnet. Die ganze Fülle Gottes, die kommt auf mich herab, weil dort alles ewig ist, unendlich ist, unbegrenzt ist. Das kommt alles. Ich lasse dich nicht. Und jetzt um Jakobs Willen, um Davids Willen, um Abrahams Willen, und du kannst auch deinen Namen einsetzen, um Matthäus Willen. Verstehst? Wir werden gesegnet und alles, was wir tun, alles, was nach uns und vor uns ist, ist gesegnet. Auch was vor uns ist. Wenn ich nur um Abrahams Willen den Segen nehme, da ist so vieles, was, oder Davids seinen Segen nehme, da ist alles so viel im Voraus gewesen, diese ganze Davids-Linie, die du genau verfolgen kannst, bis auf den Stamm Juda. Der Wortstamm Segen kommt hier in Epheser Kapitel 1, Vers 3 sogar dreimal vor. Ist so wie ein Kreislauf. Wir begegnen Gott und Gott begegnet uns und wir begegnen wieder Gott. Die Engländer haben etwas, was wir Deutsche ein bisschen Probleme haben. Die Engländer sagen Gott, der Name Gottes sei gesegnet. Die segnen den Namen Gottes, die segnen den Herrn. Verstehst du? Die segnen, wir haben komische Gefühle, also wie soll ich Gott segnen? Ich muss ja von ihm gesegnet werden. Nein, wenn du gesegnet worden bist, kannst du den Segen wieder zurückgeben an den Herrn. Segne den Herrn, den Namen des Herrn. Du hast den Namen Jesu, segne ihn. Wir segnen Gott wieder zurück für das alles, was er getan hat. Und weißt du, wie wir das tun? Durch Anbetung, durch Lobgesang, durch Dank. Also wir lassen zurück, Herr, danke dir. Und wir segnen Gott, du hast es getan, du hast es gewirkt, du hast das Wollen geschenkt, hast auch das Vollbringen gegeben. Der himmlische Vater hat zuerst mal dich gesegnet. Und du sagst, ich kann den Segen nicht verarbeiten. Was soll ich mit dem Segen anfangen? Herr, nimm du. Du bist würdig. Du bist wert. Du bist heilig. Du bist vollkommen. Und wir reflektieren den Segen Gottes wieder zurück zu ihm. Segnen ist genau das Gegenteil vom Fluchen, damit wir Segen verstehen. Weißt du, die meisten Leute verstehen den Segen nicht. Was ist gesegnet sein? Und wie funktioniert der Segen? Am Segen Gottes ist alles gelegen. Beim Fluchen, da wünschst du dem anderen Unglück, Verderben, Katastrophe, Schmerz, Not, Elend und. Beim Fluchen wird gehasst, verachtet und ignoriert. Und genau jetzt umgekehrt, der Segen, du liebst, du redest Gutes, nur noch Gutes, was wohl lautet, steht im Philipperbrief. Da ist Wertschätzung, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Und ja, du achtest höher, liebst, preist den Herrn. Herr, du hast mir alles gegeben. Alles, was ich habe, was ich bin, ist alles nur von dir. Das habe ich gar nicht erarbeitet, gar nicht alles erwirkt. Und beim Segnen gibt Gott uns nicht nur ein kurzfristiges Glück, sondern das Allerbeste für alle Zeiten. Halleluja. Das Schönste für alle Zeiten aus der Sicht der Ewigkeit. Das wartet auf mich. Das ist alles bereit. Gott hat mir einen Tisch gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Das ist der Segen. Auch wenn alles schief läuft, pass auf, es wird sehr gut werden. Und er wendet das Blatt. Alles, was von Gott kommt, ist gesegnet, ist ein Segen. Und alles, was der Herr wirkt, ist egal, was es passiert, es ist immer ein Segen. Weißt du, die ganze Erziehungsschule, in der wir als Christen sind. Weißt du, die Bibelschule ist, wenn du draußen zu Hause bist, in der Familie. Hier hörst du nur Predigten, wirst berieselt. Aber die Erziehungsschule ist draußen. Die Erziehungsschule, dort geschieht es. Dort wirst du mitgenommen. Dort begegnest du deinem Bruder Esau oder Schwester Esau. Dort begegnest du den Schwierigkeiten, den Krankheiten, der Not und dergleichen. Und es ist ein Segen, auch wenn uns nicht gefällt. Herr, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Das ist ein Segen. Wenn du das einmal verstanden hast, der Segen ist unverständlich, unerklärlich, unfassbar. Anfangs meistens gar nicht so angenehm. Also mir ist der Segen, wenn Gott mich segnet und sagt, das ist, geh hin in Frieden, der Herr sei mit dir. Und dann kommt alles schief, läuft alles schief, läuft alles aus dem Rahmen. Ist alles unangenehm. Und oft, wenn Gott segnet, ich sage dir noch eine Wahrheit, ich will dich nicht anlügen. Ich will dir die Wahrheit sagen. Wenn Gott dich segnet, wird alles 7-mal schlimmer, als es vorher war. Warum? Weil der Teufel alle Register zieht. Jetzt zeige ich ihm. Jetzt kriegt er alles, was noch geht. Dann macht der Teufel die ganze Hölle mobil. Aber ich habe ein gutes Wort. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, meine Sache, mein Werk nicht überwältigen. Preise dem Herrn. Aber es passiert. Deshalb, wenn Gott dich gesegnet hat und wenn alles nachher noch leicht und sanft und wunderbar geht, dann frage ich, war das wirklich der liebe Gott? Frage ich. Ich bin kritisch geworden im Laufe der Jahre, Jahrzehnte meines Dienstes. Dann frage ich, ist das wirklich Gott gewesen? Wenn Gott segnet, dann ist der Teufel mobil, aktiv. Dann werde ich angegriffen. Jedes Mal, wenn ich etwas Gesegnetes getan habe, habe ich Unfall gehabt. Ist jemand krank geworden? ist das passiert, ist das passiert. Weißt du, nur Schwierigkeiten. Aber ich habe gewusst, je mehr Schwierigkeiten da sind, desto größer wird die Herrlichkeit sein. Das ist meine Erfahrung. Und ich fürchte mich nicht. Ich fahre zu einer Evangelisation, als ich noch in Heilbronn war, und ich sehe im Rückspiegel, der Mann bremst gar nicht. Ich stehe an der Kreuzung, habe Rot, der Mann bremst nicht. Und ich bin auf dem Weg zum Gottesdienst. Will eine längere Woche, längere Zeltmission veranstalten und fahre, und er sieht, der bremst nicht. Und plötzlich fährt er in meinen Wagen rein. Das Auto wurde zusammengeschoben. Ich habe nur noch Bremse loslassen können. Da habe ich gedacht, siehst du, lieber Gott, ich will dir dienen. Und jetzt ist der Teufel los. Ich will ein Segen sein. Und jetzt ist der Teufel los. Und was würde ich machen? Weißt du, was ich gemacht habe? Das Auto um die Ecke hingestellt. Morgen kann ich das Auto holen. Bin gleich daneben bei der Daimler-Werkstatt oder der Daimler-Firma, also Mercedes-Firma, gleich einen Mietwagen genommen und bin gleich weitergefahren mit dem Mietwagen. Verstehst? Und das ist, du hast Gott überwunden. Sich nicht unterkriegen lassen, wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Probleme auftreten, wenn Krankheit auftritt, wenn Tod auftritt. Erst recht. Erst recht. Das ist, wie man hartnäckig bleibt und gesegnet wird. Und das war eine ganz tolle Evangelisation. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Und der Teufel wollte es verhindern, wollte einen entmutigen, einen das Wasser abgraben, den Brunnen verstopfen. Verstehst du? Weitermachen. Und das ist, dass wir den Teufel und Gott überwinden und uns nicht unterkriegen lassen. Weißt du, und Gott sagt jetzt, gut, Satan, du kannst ihn plagen und ihm das Auto zu Schrott fahren, aber der wird mir dienen. Pass auf, der geht in die Werkstatt und holt sich das andere Auto. Und ich bin wochenlang, die ganze Evangelisation bin ich mit Mercedes da zur Evangelisation gefahren. Die Leute haben gedacht, bei mir ist der Wohlstand ausgebrochen. Nein, weißt du, das sieht so aus. Das sieht so aus. Ich will das nur sagen, so funktioniert das. Und nichts kann den Segen Gottes aufhalten und stoppen, es sei denn, du erlaubst es und sagst, ja, es ist wirklich wahr. Das ist, weißt du, wenn man solche Strecken fährt, man wird so angefochten und angegriffen, da passiert so viel Schreckliches. Nein, weitermachen. Auch als dieser Jakob humpelte und hinkte, wenn man gesegnet ist, kann man auch mit Schwierigkeiten leben. Mit Pannen, mit Pleiten, mit Nöten, mit Ängsten, mit Mangel, mit Komplexen. Wenn Gott mit dir ist, du machst weiter. Egal, ich fühle mich nicht wohl, aber trotzdem mache ich weiter. Ich bin nicht stark, aber trotzdem mache ich weiter. Ich habe keine Mittel, aber ich mache trotzdem weiter. Ja, Gott will dich segnen. Und wir müssen lernen, Gottes Segnungen zu empfangen. Und zwar, indem wir hartnäckig werden. Und sagen, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich bin dafür geboren, ich bin damit auf der Welt gekommen, ich wollte gesegnet werden. Ich habe auf menschliche Art versucht, das hat nicht geklappt. Ich habe anders versucht, mit Hilfe von Menschen, hat es auch nicht geklappt. Die ganze Trickserei hat nicht geklappt. Aber jetzt, Herr, ich werfe mich auf dich, ich verlasse mich auf dich. Und erst wenn wir diese Art von Segnung annehmen, sind wir erst recht gesegnet. Auf Gottes Art, auf Gottes Weise, nach Gottes Methode. Aber das kommt nicht gleich am Anfang. Am Anfang ist das Fleischliche. Wir fangen im Fleisch an und im Geist hören wir auf. Genau das ist es, wie der Segen Gottes funktioniert. Ihr seid gesegnet mit allerlei geistlichen, himmlischen Segnungen. Wir fangen im Fleisch an. Du musst im Fleisch anfangen. Du musst was aufbauen. Du musst ein Grundstück kaufen. Du musst vielleicht dies und jenes unternehmen. Aber wir bauen kein irdisches Reich, sondern wir bauen ein ewiges Reich, ein himmlisches Reich. Das Königreich unseres Herrn Jesus Christus. Wir fangen im Fleisch an. Jakob fing im Fleisch an und hat im Geist aufgehört. Du bist Israel, Gottes Streiter, Gottes Kämpfer. Halleluja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du an Menschenherzen arbeitest. Und wen du gesegnet hast, der ist gesegnet. Und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Halleluja, halleluja. Herr, du arbeitest an ihm, auch wenn wir im Fleisch anfangen, auch wenn wir im Fleisch weitermachen. Aber ich weiß, du wirst an unserer Seite bleiben, uns zur Seite stehen, uns helfen. Und du siehst die Treue, die Hingabe, die Liebe deiner Kinder, deines Volkes. Und wir werden mit deiner Hilfe schaffen, dass wir im Geist vollenden. An himmlische Örter ankommen und die Segnungen alle einheimsen und einholen, die du deinem Volk und deinen Kindern gegeben und verheißen hast. Du sollst gesegnet werden. Und Herr, ich danke dir, dass ich an diesem Jakob sehen darf, wie du an ihn gearbeitet hast. Und so arbeitest du an jedem von uns, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.